Hallo, mein Name ist Stefan Hanf.
Hallo, mein Name ist Stefan Reichmann.
Das ist die Audioversion von dem Haldern Pop Radio namens Liedgut. Diese Radiosendung kann man sich jeden ersten Donnerstag im Monat bei unseren Freunden bei 674 FM anhören über unsere Website www.halderpop.de. Also es gibt bei Apple Podcasts, ich weiß nicht, ob es das bei anderen Anbietern auch gibt, gibt es so Informationen. Da steht drauf, wie viele Folgen es gibt, wer das Copyright hat, wer es erstellt hat. Und da gibt es eine Einstufung. Und Liedgut ist offiziell als unbedenklich eingestuft.
Also das ist ja auch, ja, dann sind wir ja völlig ungefährlich. Das ist ja so wie ein Schluck Wasser.
Das Haldern Pop Festival Radio. Im Audiostream auf 674.fm. Live.
Hallo, mein Name ist Stefan Hanf. Ich befinde mich wieder im Haldern Pop Haus zusammen mit Stefan Reichmann. Hallo Stefan.
Hallo Stefan, und ich soll direkt voranschicken, dass ich entweder eine Allergie habe oder erkältet bin. Also bitte verzeiht mir diesen nasalen Ton. Unterstellt mir keinen Quatsch.
Wir haben über den Frühling geredet und dass der Frühling vielleicht einer der Gründe ist, wieso deine Stimme so nasal ist.
Könnte sein, ja.
Was verbindest du denn mit dem Frühling?
Ja, ist mal grundsätzlich schön, oder? Ist doch irgendwie, man merkt, alles kommt kräftig zurück. Da kann man Leuten erzählen, dass Wachstum durchaus richtig und wichtig ist. Aber da es eben verschiedenerlei Wachstum gibt. Einem Ökonom sind die Jahreszeiten egal. Und deswegen ist es eigentlich ganz interessant. Jetzt am 1. Mai hatten wir genau diese Diskussion, dass unsere Welt nur noch funktioniert durch stetiges Wachstum. Aber ich finde eigentlich, das Wachstumsprinzip erklärt sich in der Natur ganz gut, dass es in diesem Intervall eines Jahres funktioniert. Und dann baut es sich wieder ab, um sich wieder neu aufzubauen. Das sind natürlich Kategorien, die sind für mich verständnisvoller.
Zumindest hier am Niederrhein kommen wir ja so ein bisschen jetzt in die Sommerzeit rein. Also jetzt nicht Zeit im Sinne von Uhrzeit, sondern von den Temperaturen her. Die Festivalzeit beginnt ja jetzt auch so langsam.
Sehr origineller Übergang.
War jetzt gar nicht so geplant. Ich wollte eher noch darauf anspielen, dass wir ja auch ein Tagesfestival hier in Haldern hatten.
Wir hatten die Salzhause. Da haben wir ja drüber geredet. Da war ein toller Abend. Der war so schön unspektakulär. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, wie schön unser Jugendheim ist. Und mir ist auch aufgefallen, wie unfassbar intensiv dieses Jugendheim genutzt wird. Was wir ja hier im Dorf eigenständig der Kirche abgekauft haben, weil es ja eigentlich abgerissen werden sollte. Und das doch sehr sinnvoll war, es zu retten quasi mit heimlich erfolgreich. Und es war total schwierig, ein kleines Zeitfenster in der Woche zu finden, um Material schon mal hochzutragen, damit wir nicht am Samstagmorgen so früh den ganzen Stress haben, um alles aufzubauen, weil wir am Sonntagmorgen schon wieder raus mussten. Und da habe ich nur gesehen, wie belegt dieses ganze Jugendheim ist von Jugendgruppen, von Tanzgruppen, also von allem. Und das neue Pfarrheim, was wir haben, das ja scheint ja auch belegt zu sein. Das heißt also, im Prinzip war ich im Positiven überrascht, dass wir hier noch so ein aktives Dorf sind in allen Belangen.
Ist denn das Pfarrheim ein gutes Zeichen dafür, dass es manchmal reicht, einfach nur einen freien, offenen Raum zu haben und Leute organisieren sich selber? Und das ist vielleicht auch etwas, was damals dem Anfang des Festivals Haldern Pop geholfen hat, dieser leere Raum, in dem da was entsteht.
Klar, natürlich, ich sag mal, was Überdachtes, eine Steckdose, fließend Wasser, Toiletten. Und dann, ich sag mal, so einen Raum zu bespielen, ist ja wie so ein weißes Blatt Papier. Und schon super, klar, wenn du die Möglichkeiten hast. Du musst natürlich erstmal natürlich auch das Vertrauen von den Leuten haben, die dafür verantwortlich sind, dass man die Räume auch nutzen kann. Also darum geht's ja eigentlich. Ich meine, wir können jetzt schon wieder stundenlang über Vertrauen reden oder wir wiederholen uns da ja. Deswegen würde ich ja total gerne heute einfach nur über Musik reden.
Ja, aber bevor wir das machen, nochmal eine Frage zum Jugendheim. Und dann können wir ja aber auch über die Musik reden, die dort gespielt worden ist. Das Interessante an dem Jugendheim ist ja eigentlich auch die Tatsache, dass man euch da damals hat machen lassen.
Genau, die Geschichte war eigentlich die, dass interessanterweise der gleiche polnische Pastor, der uns damals gesagt hat, warum geht ihr nicht in die Kirche, wenn ihr doch als Messdiener damals dieses Festival gegründet habt, der hat mich irgendwann angesprochen und hat gesagt, Stefan, ich glaube, die sind gerade dabei, euer Jugendheim abzureißen. Ihr müsst euch kümmern. Ihr müsst jetzt irgendwas machen. Ich gebe euch einen guten Tipp. Und dann bin ich in den Pfarrgemeinderat gegangen und dann haben wir angefangen, mit mehreren Leuten uns drum zu kümmern und haben uns in Münster, das Jugendheim in Münster aus den Verträgen zurückgeholt und haben dann hier in Haldern mit allen Leuten aus dem Dorf, also kein Missverständnis, das ist nicht vom Festival organisiert, aber viele, die beim Festival auch mitmachen, machen auch bei heimlich erfolgreich mit, haben wir so eine Initiative gegründet mit unserem Steuerberater und seinem Nachfolger und aus allen Richtungen vom Sportverein und so. Die Leute haben dann heimlich erfolgreich gegründet, ein Logo gemacht und dann auf Spendenbasis mehr oder weniger dieses Jugendheim bei der Kirche abgekauft und jetzt wirtschaftlich erstmal auch renoviert in vielen Belangen, also eine Sanierung, natürlich wird Heizung und Heizkosten, Energiesanierung, neuen Parkettboden reingelegt, also viele Dinge sind passiert. Und das ist unglaublich wichtig für den Ort, das wurde damals gar nicht so wahrgenommen. Das war auch eine von diesen vielen Selbstverständlichkeiten, mit denen schon ein Teil unserer Kinder auch groß geworden sind. So, das lernen wir ja gerade, diese ganzen Selbstverständlichkeiten fliegen uns gerade um die Ohren.
Ich glaube, das ist halt auch das, was irgendwie ganz interessant ist, wo ich mich dann halt auch frage, ist das etwas, was irgendwie halt dann auch so besonders macht, ist diese Selbstorganisation? Also es ist jetzt natürlich nicht so, als wenn das nicht andere Dörfer auch hinbekommen, aber es ist ja schon bezeichnend, dass da irgendwie so ein Drang dazu gibt, sich zu organisieren und diese Räume halt eben zu erhalten.
Ich mag dieses Dorf ganz gerne, aber wir müssen natürlich die Kirche immer im Dorf lassen. Also in der Grundsätzlichkeit kann man sagen, dass natürlich kleinere Einheiten sich auch besser untereinander bespielen können, weil die Dinge wesentlich transparenter sind und dann sieht man auch, wenn Gemeinsamkeiten sind sichtbarer und dann alles naheliegender. So, wir brauchen dieses Jugendheim. Viele von uns haben da gemeinsam eben wichtige Jahre ihres Lebens durchlaufen und wie gesagt, den Doof-Film habe ich da gesehen, aber auch andere Dinge, wir haben da viel erlebt und ich glaube, das ist auch in vielen anderen Dörfern möglich, aber da sind es halt vielleicht keine populären Veranstaltungen. Ich sag mal, da geht der Reichtum dann eher in die Stille, aber trotzdem in die Wirksamkeit. Und insofern glaube ich, dass eher das Kleine das Entscheidende ist. Dass man da irgendwie noch relativ schnell Vertrauen zueinander findet und auch Dinge dann schneller gemeinsam in die Hand nimmt, wie Nachbarschaften oder wie auch immer. Aber viele Leute haben verstanden, dass dieser Ort ein ganz wichtiger für die Gemeinde hier ist.
Aber du warst ja wegen diesem Mentorship von Kulturlandtransfer schon an vielen anderen Kulturorten. Die haben sich halt auch erhalten aus unterschiedlichen Gründen. Manchmal war es halt, weil Externe dazugekommen sind. Manchmal waren es halt irgendwelche Fördermaßnahmen. Das Fazit, was du manchmal gezogen hast, entweder haben sie Probleme oder werden sie Probleme haben. Das scheint hier ja irgendwie alles zu funktionieren. Also wir waren ja auch mal zusammen in einem dieser Orte im Osten Deutschlands, die im Prinzip großartig renoviert worden sind, aber da eigentlich nicht viel los war. Und wenn ich mir im Vergleich mal hier das Jugendheim ansehe, das ist halt nonstop ausgebucht gewesen.
Ich meine, das ist natürlich letztendlich nicht mal die polierte Armatur, die darüber entscheidet, ob ein gutes oder ein schlechtes Jugendheim ist, sondern natürlich, wie das gelebt wird. Und der Geist ist entscheidend. Und natürlich auch die Vielfalt, die in diesen Orten stattfinden kann und so. Auch wie die Messdiener sich in Haldern eben schon vor Jahren geöffnet haben. Du kannst im Prinzip in Haldern Messdiener werden, du kannst ja alles sein. Ich glaube sogar als Moslem, du kannst dann vielleicht nicht beim Gottesdienst mitmachen, weil du das selber auch nicht möchtest, aber das wird dir sogar noch offengestellt. Aber man will halt diese Gruppenstunden, man will da keinen mehr ausschließen. Also das heißt, da hat im Kleinen die katholische Kirche das Prinzip verstanden. Das hat immer ein wichtiger Punkt auch für die Kirchengemeinde war. Aber was der SV Haldern ist ja auch über 100 Jahre und das sind ja viele Dinge, die hier irgendwie ineinander laufen. Und deswegen glaube ich, spreche jetzt für alle kleine Gemeinschaften, ob Dörfer, ob Weiler, ob Stadtteile, in welcher Form auch immer, wenn die anfangen, füreinander Verständnis zu entwickeln und dass sie kapiert haben, dass sie zusammen ganz gut funktionieren, aber dass ihr Individualdasein dadurch nicht massiv gestört wird, dass jeder seine Freiheiten hat oder auch nicht, aber dass man die Freiheit dann manchmal auch eben auch zur Verfügung stellt, um Dinge mit auf den Weg zu bringen, dann ist das natürlich schon wichtig und richtig, auf jeden Fall. Und das glaube ich, denke ich schon, dass das hier eine Rolle gespielt hat. Aber ich glaube, eine andere Sache hat auch eine Rolle gespielt. Das habe ich nämlich damals in Emmerich immer festgestellt. Emmerich war eigentlich kulturell auch immer interessant. Die hatten tolle Jahrgänge, die schwollen an und dann machten die Abitur und danach fiel das runter, weil die die Stadt verlassen haben, um dann wieder neue Leute zu kriegen. Und dann war immer ein Bruch da, immer eine Bruchkante. Und ich glaube, diese Bruchkante haben wir ganz gut überwunden, weil wir damals ein relativ starker Jahrgang waren. Also erstmal, die das Festival gegründet haben, da waren ja mehrere Leute und da waren auch welche, die waren ja schon ein bisschen älter als wir, die aber sich beteiligt haben. Und dann waren wir als starker Jahrgang und von uns sind nicht alle gegangen. Aber die gegangen sind, haben den Kontakt natürlich zu uns hier im Dorf noch gehalten. Also wir standen im regen Austausch, wenn die dann in Bonn, Münster, Köln oder wo auch immer studiert haben. Und insofern haben wir uns da so durchgehangelt und das war ja auch immer in den ersten 10, 15 Jahren kannte man uns in der Welt nicht. Das heißt, all die Dinge, die wir hier gemacht haben, die fanden ja mehr oder weniger im Schatten unserer Bushaltestelle und Kirche statt. Insofern konnte da auch nicht viel kaputt gehen. Aber wir haben natürlich dann Mordspaß entwickelt. Und das hat dann irgendwann auch eine Sogkraft für die Generationen unter uns entwickelt. Und wir reden immer über Leute, die geblieben sind. Und wir reden über Leute, die aber auch gegangen sind, aber immer den Zugang wieder gefunden haben, hier bei dem Projekt teilzunehmen. Das war halt, glaube ich, ist zum Beispiel auch eine Erkenntnis, die relativ früh einhergegangen ist, weil es halt in anderen Institutionen oft Streitereien gab, dass man da so ein bisschen sagte, okay, wenn ich in dieser Institution dabei sein will, dann muss ich eine gewisse Regelmäßigkeit an den Tag bringen. Und das kann ich natürlich nicht, wenn ich Student bin, wenn ich Polizist werde oder wenn ich einfach aus der Örtlichkeit heraus nicht bringen kann. Dann bin ich raus. Und das wollten wir halt nicht. Deswegen wollten wir auch nie ein Verein sein. Ich wollte nie, dass wir ein Verein sind. Ich wollte nicht diese Reglementierung. Und irgendwann soll man auch spüren im Kern, wenn das nicht mehr gewollt ist, dann bricht das eben auseinander. Wie so eine Trauerweide, ne? Und dann gibt es drei neue.
War das wirklich der Gedanke jedes Jahr, dass jedes Jahr vielleicht das letzte ja sein könnte?
Also es hat lange gedauert und wären gar nicht in der Lage gewesen, uns totgelacht zu sagen, wir müssen einen Fünf-Jahres-Plan machen. Denn damals Fünf-Jahres-Plan, da hätte ich schon mit so einem kleinen Fähnchen gesagt, aber ich bin raus. Das war gar nicht Sinn und Zweck. Ging natürlich schon auch darum, war so eine Form wie in den Tag leben, also zumindest in den Tag oder ins Jahr denken mit dem, was wir gemacht haben. Genau. Also diese viel zitierte Absichtslosigkeit hat uns eigentlich auch so ein bisschen überleben lassen. Und dann hatten wir nicht diese Bruchkante, dass auf einmal ganz plötzlich zu viele Leute das Team verlassen haben, sodass wir da diese Lücken nicht kompensieren konnten.
Ich weiß, du zählst dich ungern zum Festivalmarkt, aber ist es im Festivalmarkt normal?
Ich denke, Festivals, die mit großer Leidenschaft betrieben werden, werden das gar nicht anders handhaben können. Ich sag mal, die großen strategischen Festivals. Irgendwann kam ja der große Boom und da wurden Festivals natürlich auch strategische Objekte und kam das indirekte Interesse hinzu. Von indirekten Interessenten wurde viel Geld in diesen Markt gepumpt. Auch Hedgefonds kamen dann, was wir gerade erleben, Superstruck, die große, ich sag mal, in Europa auf Tour gehen und Festivals kaufen, 51% hier, da, traditionelle Festivals und so. Und das haben wir ja nie zugelassen, dass externes Geld in unser Festival haben fließen lassen. Natürlich haben wir uns immer was geliehen, wenn es eng wurde, aber das haben wir dann zurückgezahlt. Also wir haben uns wirklich unsere Unabhängigkeit, hat uns spielerisch bleiben lassen, sagen wir so. Ich kenne wirklich so viele Beispiele im Festivalmarkt, die gar nicht mehr selber entscheiden können. Nach außen hin zwar noch so vom so Grüßen als großes Ding, aber in Wirklichkeit, wenn man in die Strukturen guckt, dann sieht man auf einmal, das gehört denen gar nicht mehr oder zumindest nicht mehr zu 51%. Und da werden die Interessen für dieses Festival dann irgendwann auch auf ganz anderen Schreibtischen formuliert und das sind dann keine Interessen mehr, die mit Musik oder mit dem Ort oder mit irgendwelchen Dingen setzen sich gerne auseinander, die gucken, wie kann ich diese Tankstelle am effektivsten gestalten, was muss ich verändern, muss ich vielleicht mal über die Farben nachdenken, muss ich billiger werden, muss ich teurer werden. Brauche ich da mehr Toiletten oder muss ich Autos waschen oder was weiß ich? Also diese ganzen Dinge, da muss ich mir Sachen einfallen lassen, um, wenn ich die Leute schon mal da habe, dann will ich ja auch irgendwas mit denen machen. Und das willst du ja eben nicht mehr. Du willst im Prinzip Leute einladen, du willst gute Musik vorstellen und die gibt es ja wirklich jede Menge. Also diese, jetzt sind wir wieder in dem Jugendheim, diese eine Band Courting zum Beispiel. Es gibt einfach in England gerade so junge Bands, die wirklich wissen, dass da einiges schief läuft und die auch richtig schaffen, diese Musik, diesen Umstand, das sich nicht gut zu fühlen, also dieses Angepisstsein mehr oder weniger, in Musik zu verwandeln, aber mit einer zuversichtlichen Note, mit einer energischen Note und auch eben nicht nur zu sagen, was sie alles scheiße finden, sondern da führt was raus, da ist eine Idee, da ist ein Song, da ist ein Lied und die gehen damit um, das hilft denen und das ist eigentlich ganz schön zu sehen und Courting war ein exemplarisches Beispiel dafür, aber dann auch Hamish Hawke, dieser stolze Hahn, der dann auf einmal sich im 21. Jahrhundert wieder auf die Bühne stellt, wie diese Unberührbaren in den 80er Jahren und ein schöner Mann, der eine tolle Stimme hat und dann mit einer tollen Band, die immer während des Auftritts dann immer mehr zusammenwuchsen und dann ganz zum Schluss kam halt Glöck aus Belgien, die dann einfach vom ersten Ton bis zum letzten alles klar gemacht haben, die genau wussten, was sie taten. Ich finde ja immer bei so Konzerten auch schön zu beobachten, wie weit eine Band es schafft, dieses Publikum nicht zu kontrollieren, sondern den Dialog zuzulassen. Also wie so eine Wechselstromsituation. Ich glaube, das macht großartige Konzerte aus. Sondern ganz oft erlebt man ja Konzerte, wo die Band relativ schnell das Publikum unter Kontrolle hat. Und dann denken alle, genau so muss es gehen. Aber das finde ich eigentlich nicht gut. Und ich glaube, das finden Künstler eigentlich auch wirklich letztendlich auch nicht gut. Die schieben das Ding dann in einer ruhigen Kugel nach Hause, aber das ist dann kein Erlebnis in dem Sinne, weil in dieser Wechselstromsituation ganz oft auch unvorherige Sinne passieren können, aber das kann nach oben und nach unten ausschlagen, aber das ist immer so ein gewisser, mit einem gewissen Risiko vielleicht behaftet, aber äußerst lebendig und vielleicht auch sehr menschlich. Und das macht ein gutes Konzert aus. Nicht die Dinge unter Kontrolle zu bringen, weil man Angst hat, was falsch zu machen, sondern einfach, weil einer das hochschaukelt.
Sind deshalb Open-Air-Konzerte interessanter als Indoor-Konzerte, weil die weniger kontrollierbar sind?
Nee, das finde ich nicht. Es gibt wirklich kleine Konzerte, jetzt wie auch im Jugendheim, das ist wirklich ein toller Ort. Aber es gibt natürlich auch große Momente auf der großen Bühne mit der großen Anlage. Also wenn ich jetzt von groß spreche, rede ich von unseren 7000 Besuchern. Das ist für uns groß, das soll auch groß bleiben. Es gibt wunderbare Momente auch im Tonstudio vor 90 Leuten. Und das ist ja das Schöne, dass wir das anbieten können in verschiedensten Kategorien. Ob jetzt hier eine wunderbare junge Pianistin von wo auch immer, vielleicht aus einer Richtung, wo sie mir gar nicht erwartet, oder eine Cellospielerin aus Polen oder wer auch immer. Die Dinge, wir laden sie ein und mal gucken, was dann eben, welche Wechselwirkung in Bezug auf den Ort, die Musik, das Publikum und der Künstler, inwieweit da etwas passiert oder nicht.
Ich meine, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass das Jugendheim auch eine Festival-Location ist.
Genau, wir haben das irgendwann dazugenommen, weil wir vormittags mehr oder weniger im Dorf sind. Wir bespielen die Kirche, die Bar und dann hier und da improvisiert auf der Straße, wenn einer mal irgendwas machen möchte. Dann hatten wir jetzt seit der Pandemie 21, hatten wir dann die große Bühne auf dem Markt stehen, die wir dann 22 da auch hingestellt haben, was auch für seine Sache super gut war. Was uns dann nicht so gut gefallen hat, war eben, dass wir juristisch, rechtlichen, sicherheitstechnischen Gründen, wie auch immer, den ganzen Ort wieder einzäunen mussten, dann sah das wieder so ein bisschen aus wie so ein Tesafilm Alcatraz und das fanden wir dann irgendwie nicht schön, weißt du, wir wollten eben kein Dorf im Dorf sein und das so, um irgendwie auch den Ort zu bespielen, wollen wir diese große Bühne auf dem Markt halt nicht mehr machen und wollen wieder in die Bar, ins Jugendheim und in die Kirche gehen und dann hinterher, ich sag mal, gut gelaunt sich in den Abend werfen.
Aber die erste Indoor-Bühne war ja tatsächlich weder das Jugendheim, noch die Bar, noch die Kirche, sondern war tatsächlich das Spiegelzelt, oder?
Nee, die erste Indoor-Bühne war 1999 ein langgezogenes Zelt, weil wir die Beta-Band aus Schottland zum ersten Konzert rübergekriegt haben. Und dann hatten wir 2001 ein Zirkuszelt, was aber so katastrophal war. Das kam aus Rheinland-Pfalz. Das war wirklich so mit so viel Sicherheitstücken ausgestattet, die Heringe kreuz und quer, dass wir im Prinzip nur Touring Breaks und Wunschkind aus Haldern haben stattfinden lassen und haben dann alles improvisiert auf die Hauptbühne gesetzt. Und das passte insofern, weil wir sowieso 2001 die Hauptbühne gar nicht mehr bespielen konnten in dem Sinne wie 2000. Saalsausen-Charakter, wo man auf der Hauptbühne tanzen konnte. Da kam ja der Bruch wegen dem Pearl Jam-Unfall in Roskilde. Insofern haben wir das dann alles so ineinander geschoben, das passte dann auch. Und dann kam 2004 zum ersten Mal ein Spiegelzelt.
Aber wieso damals mit Beta-Band das Zelt?
Kann ich dir genau sagen, wir hatten keinen Platz mehr auf der Hauptbühne und ich habe Beta-Band gehört und ich konnte die kriegen und dann haben wir irgendwas gebastelt. Dann haben wir die Sportfreunde Stiller da, glaube ich, auch noch 99 in dieses Zelt gepackt.
Also es ist eher ein Zufall gewesen.
Da muss sich die Leute davon überzeugen. Wir haben eine einmalige Möglichkeit, eine neue Band aus Schottland, Beta-Band, können wir rüberkriegen. Die hätten Lust. Und dann hatte ich die Sportfreunde Stiller, konnten auch spielen. Die waren ja damals noch nicht bekannt. Und dann haben wir das so improvisiert. Ja, das haben wir ja ganz oft gemacht, dass wir einfach dann mal geguckt haben, okay.
Es ist ja interessant, dass die Indoor-Bühnen auf dem Festival alles Bühnen sind, wo nur ein paar hundert Leute reinpassen. Gab es jemals mal den Gedanken, eine größere Indoor-Bühne, entweder im Moment ein bisschen schwer, aber theoretisch könnte man ja hier auch eine größere Indoor-Bühne finden. Oder ein größeres Zelt, wäre auch noch
nicht. Aber bis jetzt nicht, weil das wäre, im Prinzip wäre das ja versuchen, sich vom Wetter unabhängig zu machen. Und irgendwann haben wir vielleicht unbewusst auch verstanden, dass wir schon immer in Abhängigkeit zum Wetter, zu all dem stehen. Und wir würden uns ja auch vieler Diskussionen berauben, wenn wir nicht mehr ums Wetter zittern würden. Sondern allgemein, ich meine, da kann sich ja jeder drauf einigen. Das ist ja eine wunderbare allgemeine Angst, die nicht so gefährlich ist. Wenn über das Wetter reden alle Leute gerne. Und dann hoffen wir doch mal, dass dies ja schönes Wetter ist. Und das ist natürlich, und wenn wir alles überdacht haben, wie Lowland zum Beispiel, dann ist das Wetter fast egal. Du kannst den Grill anschmeißen, dann geht das, dann wird das. Aber dann wird alles so abgewickelt. Und das ist ja dieses Routinehafte, wollten wir ja nicht. Deswegen haben wir auch immer wieder hier und da ein bisschen umgebaut. Und diese kleinen Orte haben sich ja auch bewährt. Mir ist ja auch zum Beispiel gerade erst mal klar geworden, dass in Kaltern die Orte ja total geschichtsträchtig sind. Diese alte Kirche in diesem Kloster mit dieser uralten, 450 Jahre alten Uhr. Dann dieser alte Ballsaal der Habsburger oben auf dem Berg, wo Sissi getanzt hat, wo Röntgen und Franz Ferdinand rumgesessen haben. Was sie da Musik zu machen, dieser 1000 Jahre alte Weinkeller mit ein bisschen Fantasie, weißt du, wo die Fugger damals sich schon betrunken haben mit dem ganzen Ranzen voll Golddukaten und weißt du, die sind ja links und rechts an den Bergen vorbeigelaufen, weil unten im Tal war ja alles matschig. Und Dürer ist die andere Seite über Neumarkt und die Fugger sollen regelmäßig auf der anderen Seite über Kaltern gelaufen sein. Diese alte Drescherkeller, das sind ja geschichtsträchtige Orte. Und da kommen wir eben an den Punkt, dass wir Dinge fortführen. Das habe ich jetzt auch am Samstag in Köln erzählt, dass es eben wichtig ist, auch mit dem Jugendheim, dass da, wo die Kirche dann irgendwann rausgeht, weil sie sehen sich in diesem Kontext nicht mehr, dass man diese Orte lernt, auch wieder fortzuführen. Auch dieses Kloster Aspel, wo wir uns gerade mit beschäftigen, das ist ja auch ein Ort, der damals ein kultureller Impulsgeber war. Aber nicht nur das, auch ein Nahversorger. Da gab es ja Ökonomie, da gab es Landwirtschaft, da wurde gepflegt, da wurde sich gekümmert. Das sind ja zivilisatorische wesentliche Elemente, die unser Miteinander auch geprägt haben. Und die sind jetzt, irgendwann gehen die einfach, weil sich da überall keiner mehr für interessiert. Und ich will jetzt hier nicht die Lanze für die Kirche brechen, die haben viele Konzile ausgelassen, aber dass dieses Gemeinwesen auch da natürlich so eine Bruchlandung hinlegt und ganz plötzlich, wenn man sich nicht kümmert, ist da eine Gate-Community, weißt du, da werden da irgendwelche Luxussachen gebaut, aber dann ist das uns abhanden gekommen. Und diese Orte wieder zu übernehmen, zu verändern und für die Region aber wieder strahlen zu lassen, das sind, glaube ich, Aufgaben, wo man einfach auch Interessen in den Regionen im Kleinen wie im Großen bündeln muss. Und ich glaube, dass wir zum Beispiel hier gerade diesbezüglich in Haldern 40 Jahre wahnsinnig viel gelernt haben.
Ist das Jugendheim nicht auch ein gutes Symbol dafür, dass es sich manchmal lohnt, Dinge fortzusetzen?
Das ist eine hervorragende Frage, weil die Geschichte, wir haben die ja oft erzählt, was Koopmanionen angeht, dass wir das fortfinden. Aber Jugendheim ist ja noch viel besser. Ist im Prinzip ein kirchlicher Ort. Und da haben wir das hier geschafft und der Name heimlich erfolgreich. Ist ja irgendwie auch für viele erstmal gar nicht verständlich. Aber wenn du länger drüber sinnierst, wird dir ja klar, dass das genau das ist. Das heißt, du pflanzt etwas in diesem Ort, aber du siehst noch nicht, wie es vor dir die Kartoffeln um die Ohren wirft, sondern du musst diese Geduld mitbringen. Und wir wissen heute, aus der Perspektive heute, was da damals von unseren Vätern und Großvätern Ende der 50er gebaut wurde, natürlich mit Hilfe der Kirche, dass das für den Ort eine unglaubliche Fruchtbarkeit bedeutet hat, im sozialen Miteinander. Und dass von diesem Reichtum, von dem wir heute zählen, der hat damit zu tun. Und die Konsequenz erkannt zu haben, dass wir das für uns zurückholen, aus dem bereits unterzeichneten Abbruchvertrag und das Ding selber eigenverantwortlich hier mit der Gemeinde stemmen, das halte ich schon für eine große Geschichte. Und jetzt müsste man natürlich, um Aspel überlebensfähig zu machen, deswegen glaube ich ja auch an diese Idee, brauchst du natürlich den Bund, brauchst du das Land, brauchst du Unternehmen aus der Region, brauchst du viele gute Ideen und viele gute Leute. Aber wäre mal ein wunderbarer Ansatz mit einer Region heraus, aber auch mit einer internationalen Perspektive, da mal was zu entwickeln. Und wir träumen ja von dieser Jugendherberge, von dieser Begeisterungsmanufaktur. Was mit diesem, eine Begeisterungsmanufaktur, die sich aufteilt in gestern, heute und morgen. Und die Geschichte vom kleinen Glück beginnt nicht selten mit dem Schritt zurück.